Markus Rode, der Leiter von Open Doors in Deutschland, der hat von einer Begegnung mit einem Leiter der Bibelgesellschaft eines dieser Länder erzählt, in denen es schwer ist, Jesus nachzufolgen. Und er hat erzählt davon, dass sie eigentlich auf einer Schmuggelreise waren. Also sie wollten Bibeln und andere christliche Literatur dort hinschmuggeln. Und am Zoll wurde bei einem von ihnen die versteckten Bibeln gefunden und beschlagnahmt. Und dann erzählt er diese Geschichte frustriert dem Leiter der Bibelgesellschaft, dass sie ihm leider nicht alle Bibeln übergeben können, dass es ihnen furchtbar leid tut. Sie hätten doch für Schutz gebetet. Wo ist Gott in all dem? Und das ist ja auch eine Frage, die wir uns stellen, wenn wir diese Videos sehen und uns fragen, wo ist Gott in all dem? Und da sagt dieser Leiter: Mein Vater hat früher am Zoll gearbeitet. Er war sehr erfolgreich und hat viele Bibeln gefunden. Aber die wurden damals bei uns nicht verbrannt, sondern verkauft. Und mein Vater hat öfter Bibeln mit zu uns nach Hause genommen. Und ich habe mir eine genommen und habe angefangen darin zum Lesen und bin so zum Glauben gekommen. Gott wirkt auch da, wo wir es nicht sehen. Und auch da, wo wir es nicht verstehen. Eine andere Geschichte, die ich neulich zugeschickt bekommen habe, eine ähnliche Situation. Da ist ein christlicher Geschäftsmann bei einer Rückreise nach Saudi-Arabien und er hat einen Koffer mit Bibeln bei sich. Beim Zoll in Riad wurde sein Koffer geöffnet. Die Bibeln wurden alle konfisziert. Der Zollbeamte warf sie in einen Abfalleimer und der Mann war sehr enttäuscht, konnte aber den Zoll passieren und kam mit leerem Koffer in seinem Haus in Riad an. Zwei Tage später war er in seinem Garten, als die Müllabfuhr die Straße entlang fuhr. Vor dem Eingang zu seinem Garten war die Straße durch ein Loch ziemlich stark beschädigt. Und als der Müllwagen über das Loch fuhr, da fiel ein Sack vom Müllwagen direkt auf die Straße vor seinem Haus. Der Geschäftsmann schaute nach und fand zu seinem großen Erstaunen alle seine konfiszierten Bibeln in dem heruntergefallenen Abfallsack. Und so wurde ihm bewusst, dass unser gnädiger und herrlicher Gott ihm die Last, den schweren Koffer nach Hause zu schleppen, auf diese Art und Weise abgenommen hatte und sie ihm direkt nach Hause brachte. Ich möchte euch gerne ein weiteres Video zeigen. Es handelt von Sarah aus Ostafrika.
Es tut mir weh. Meine Familie ist meinetwegen christlich geworden. Deshalb schmerzt es mich, dass sie gedemütigt werden.
Sarah ist eine junge Frau aus Ostafrika. Sie wuchs in einer muslimischen Familie in einem islamisch geprägten Gebiet auf. Doch als Sarah Christin wurde, veränderte sich das Leben für sie und ihre Familie.
Es ist schwer für ein Mädchen in meinem Alter, Christin zu werden. Die Leute werden deinen Namen in den Dreck ziehen. Man hat mir vorgeworfen, ich habe es nur wegen eines Mannes oder wegen des Geldes getan. Sie sagen Leuten wie mir, dass wir von den Christen getäuscht wurden. Bevor ich Christin wurde, war ich eine fest im Islam verwurzelte Muslima. Lange Zeit litt ich unter schweren Augenproblemen und Kopfschmerzen. So sehr, dass ich nicht mehr studieren konnte.
Sarah suchte Hilfe bei muslimischen Heilern.
Sie reichten mir einen Koran, den ich öffnen und etwas Geld hineinstecken sollte. 200, 300 oder 400 Schilling. Dann rezitierten sie Koranverse. Sie trugen auch ein Gebräu auf meinem Kopf, meine Ohren und meine Augen auf und versprachen mir, dass ich mich besser fühlen würde. In den nächsten Wochen wiederholten sie das alles, immer und immer wieder. Immer die gleiche Prozedur, viele Wochen lang. Aber ich wurde nicht gesund.
Danach versuchte Sarah ihr Glück bei einem Heiler aus ihrem Dorf, der ihr sagte, sie sei von einem bösen Geist besessen. Er bot ihr an, für sie mit diesem Geist zu verhandeln. Doch zuerst wollte er bezahlt werden.
Ein Freund riet mir, zu einem traditionellen Heiler zu gehen, was wir auch taten. Dieser Mann riet uns, Narkotika und ein teures Parfum mitzubringen.
Doch ihre Kopfschmerzen wurden immer schlimmer. Bald war das Geld der Familie aufgebraucht. Dann hörte Sarah von Jesus. Dass Jesus Menschen heilte, ohne Geld zu verlangen, das war schwer zu glauben.
Ich habe von Christus erfahren, als ich Kinder über ihn reden hörte. Aber laut dem Islam ist es unmöglich, dass Jesus Gott sein kann. Ich habe mich bei anderen Menschen über den christlichen Glauben erkundigt. Dann beschloss ich, mein Vertrauen auf Christus zu setzen. Danach haben Christen für mich gebetet und ich wurde vollständig geheilt.
Doch ihr Glaube an Jesus brachte nicht nur Gutes in Sarahs Leben. Ihre muslimischen Freunde und das Dorf behandelten sie schlecht. Zu ihrer großen Freude fanden schließlich auch ihre Mutter und ihre Schwestern zu Jesus, ihre Brüder jedoch nicht. Demütigungen gehörten für Sarah, ihre Schwestern und ihre Mutter zum Alltag.
Unsere Nachbarn warfen Steine auf unser Haus, wenn wir christliche Lieder sangen. Wenn wir unser Haus verließen, um in die Kirche zu gehen, kamen Leute auf unser Grundstück, um an den Mangobäumen zu rütteln, nur um die Früchte zu verderben. Sie zerrissen unsere Kleidung. Sie tratschten. Die Leute spotteten und sagten, ich sei nur wegen eines Mannes Christin geworden. Dass ich von einem Mann getäuscht worden sei und schließlich meine Mutter verführt hätte. Es tut weh. Meine Familie ist meinetwegen Christ geworden. Deshalb schmerzt es mich, dass sie gedemütigt werden.
Dort, wo Sarah lebt, gibt es keine Kirchengebäude. Die Christen versammeln sich in kleinen Gruppen oder Hauskreisen. Durch Partner vor Ort erhielt Sarah Traumaseelsorge. Sie lernte, mit Stress und Ängsten umzugehen. Inzwischen ist sie selbst Ausbilderin geworden. Sie reist von Hauskreis zu Hauskreis, um Christen zu ermutigen.
Ihr habt mir wichtige Dinge beigebracht. Wir haben immer über unsere Ängste geschwiegen. Wir haben nie über Stress gesprochen. Aber jetzt tun wir es. Wir haben gelernt, dass Reden der beste Weg ist, um mit dem umzugehen, was wir erleben. Wenn ich mich gestresst fühle, spreche ich mit anderen darüber. Seitdem geht es mir besser. Ihr habt uns begleitet. Ich werde euch nie vergessen. Ihr habt mir geholfen, damit ich für jemand anderen eine Schulter zum Anlehnen werden kann. Ihr habt uns Jesus näher gebracht und das ist es, was ich auch mit meinen Gruppen tue. Meine Familie stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Bitte betet, dass Gott uns finanziell stärkt. Betet auch dafür, dass Jesus unserer Region Frieden schenkt, sodass wir frei sind, anderen von Jesus zu erzählen. Und bitte betet für Regen.
Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin.
Wo Jesus bezeugt wird, da geschehen oft auch Wunder. Wunder wie bei der Bibelverteilung, Wunder, dass Menschen geheilt werden wie Sarah, frei werden von bösen Geistern, ihre Angst verlieren, Gottes übernatürliche Versorgung schenkt oder besonderen Schutz und Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und in unserer Gottesdienstserie Unaufhaltsam über die Apostelgeschichte, da haben wir letzten Sonntag auch von so einer Begebenheit gehört. Petrus und Johannes waren auf dem Weg zum Tempel. Da saß ein Gelähmter, der geheilt wurde und so anfängt Gott zu loben. Die Menschen, die ihn ja immer dort hatten sitzen sehen, gerieten ins Staunen und Petrus kann ihnen die freimachende Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Die einen feiern, was Gott getan hat. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Sarah, wie wir das gerade gesehen haben. Und andere, davon lesen wir heute in der Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 22. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits abends war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohepriester Hannas sowie Kaiphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mensch hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen, denn der gelähmt war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel hereingeführt hatten, untersagten sie ihn mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das ganze Volk gegen sich aufzubringen, denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Jesus nachfolgen bedeutet auch leiden. Das ist das, was wir hier sehen. Petrus und Johannes stoßen mit dem, was sie tun und sagen, nicht nur auf Gegenliebe. Sie werden verhaftet und müssen sich vor dem jüdischen Rat in Jerusalem verantworten. In diesem Fall bekommen sie nur ein Verbot auferlegt, weiter von Jesus zu sprechen. Das Wunder der Heilung war dann doch zu offensichtlich. Und wir sehen, wie die Ratsmitglieder hier taktieren, um nicht das Volk gegen sich aufzuwiegeln. Doch kurze Zeit später beginnt in Jerusalem eine offene Verfolgung der Christen. Und wir sehen, dass in der Apostelgeschichte bis heute die Ausbreitung der guten Nachricht von Jesus immer auch einhergeht mit Druck und Verfolgung. Wo immer Menschen die gute Nachricht von Jesus weitergeben, da stoßen sie nicht nur auf Begeisterung, sondern auch auf mehr oder weniger große Ablehnung. Und es gibt viele Gründe dafür, Angst, Machtstrukturen, Unkenntnis. Aber letztlich ist es Jesus selber, der sagt, es geht gar nicht so sehr um die Menschen, sondern um ihn. Wir lesen in Johannes 15, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt herauserwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und Paulus schreibt es sogar noch später etwas stärker, und ich habe hier extra nochmal in den Urtext geschaut, was hier wirklich steht, weil viele Übersetzungen das etwas harmloser schreiben, aber in 2. Timotheus 3, Vers 12 steht, alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, werden verfolgt werden. Mit Jesus zu leben bedeutet also nicht nur, dass es mir mit Jesus noch etwas besser geht, dass alles im Leben gut läuft, sondern es bedeutet Druck, es bedeutet Leiden, es bedeutet Ablehnung und sogar Verfolgung. Als ein Missionar mehreren Pastoren bei einem geheimen Treffen in Russland besuchte, die schon öfter für Jesus im Gefängnis gesessen hatten, um sie zu ermutigen, da erzählten sie ihm eine Geschichte nach der anderen von Gottes wundersamen Handeln unter ihnen, wie sie in diesen schweren Situationen ihn erlebt hatten. Anstatt die Pastoren zu ermutigen, wurde der Missionar ermutigt, denn trotz des Drucks strahlten sie Freude und Hoffnung aus. Und als der Missionar fragte, warum sie nicht ein Buch mit diesen Geschichten veröffentlichen würden, da nahm ihn ein alter Mann aus dieser Runde ans Fenster, wo im Osten gerade die Sonne aufging. Und er fragte, oder er sagte, boah, gleich geht die Sonne auf, du musst genau hinschauen. Wahnsinn, die Sonne geht jetzt gleich im Osten auf. Wie oft machst du das mit deinen Söhnen? Der Missionar sagte, noch nie, meine Söhne würden mich für verrückt erklären. Es ist normal, dass im Osten die Sonne aufgeht. Da sagte der alte Mann, das ist der Grund, warum wir aus diesen Geschichten keine Bücher machen. Für uns gehen Verfolgung und Gottes Handeln, das ist für uns wie die Sonne, die im Osten aufgeht. Das ist unser Alltag, das ist nichts Besonderes oder Unerwartetes. Wenn wir diese Geschichten lesen, wenn wir diese Videos sehen, dann werden wir auf der einen Seite bedrückt, was Menschen anderen Menschen antun und wie sehr Menschen für ihren Glauben leiden. Und auf der anderen Seite, so geht es mir immer wieder, ermutigt es mich sehr, wie Gott in diesen Situationen wirkt und wie Menschen wirklich am Glauben festhalten. Aber für diese Menschen ist das nichts Besonderes. Und vielleicht erleben wir manchmal Gott so wenig in unserem Alltag, weil wir so wenig diesen Druck erleben. Und ich glaube, wir können auf der einen Seite dankbar sein, dass wir aktuell keine Verfolgung für unseren Glauben in unserem Land erleben. Und gleichzeitig müssen wir uns immer wieder fragen, wo wir diesen Druck vielleicht so selten erleben, weil unsere Botschaft nicht mehr so klar ist. Oder wir uns schon zurückziehen, bevor es überhaupt unbequem werden könnte. Jesus ist es wert, ihm nachzufolgen. Wenn wir lesen von Petrus und Johannes, wenn wir hören von Menschen, die für ihren Glauben leiden müssen und verfolgt werden, dann stellt sich ja diese Frage, ist es das alles wert? Ist es nicht einfacher oder besser ohne Jesus? Oder wenn der Druck kommt, einfach zu sagen, okay, ich gehe wieder zurück in meinen alten Glauben. Ist nicht sowieso alles ein und der gleiche Gott. Warum also für Jesus leiden? Und immer wieder wurde Missionaren ja auch vorgeworfen, dass sie zu fremden Völkern gehen und mit dem christlichen Glauben deren ganze Kultur kaputt machen würden. Dabei verkennen wir eins häufig, bei Jesus geht es nicht um Kultur. Menschen können Jesus in ihrer Kultur nachfolgen. Aber ganz oft ist es so wie bei Sarah aus Ostafrika wir gesehen haben und wie ich das selber in einer Situation auch schon erlebt habe, dass Menschen in Geisterglauben, in anderen Dingen gefangen sind und dass sie in Angst leben und dass mit Jesus Heilung und Befreiung kommt. Dass mit seiner Botschaft ungute Verhaltensweisen in einer Kultur überwunden werden, wo Menschen zum Beispiel Blutrache leben oder noch nie von Vergebung gehört haben und die Kraft der Vergebung erfahren haben. In vielen Teilen dieser Erde leben Menschen gefangen in ihrem Geisterglauben aus Angst vor den Geistern, die sie immer wieder besänftigen müssen, oder auch in der Angst vor dem, was nach dem Tod kommt. Petrus sagt im Hohen Rat, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben worden, durch den wir gerettet werden können. Und während bei uns in der westlichen Welt Glaube manchmal so was sehr Verwässertes ist und sehr verwässert gelebt wird, wissen diese Christen, die für ihren Glauben verfolgt werden, sehr genau, was Jesus ihnen bedeutet, was sie in ihm finden und dass eben nicht alle den gleichen Gott haben. Pastor Yusuf aus Algerien sagt, für Jesus zu leiden ist nicht leid, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott uns hilft, wenn wir ihn brauchen. Und er selber war schon mehrmals im Gefängnis, wurde schon über 25 Mal verhaftet und so weiter. Er sagt, Jesus ist die Hoffnung für jeden Menschen. Er ist die Hoffnung für jede Nation. Wenn wir uns anschauen, wer Jesus ist, was er gelehrt hat, wie er gelebt hat, was er am Kreuz getan hat. Ich erlebe tiefen Frieden. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich weiß, wohin ich gehe, wenn ich sterbe. Gibt es jemanden, der besser ist als Jesus? Menschen wie Sarah erleben Jesus als den, der sie heilt und befreit aus okkulten Bindungen, der ihr Frieden schenkt, sie tröstet und ihr eine Hoffnung über dieses Leben hinaus gibt. Jesus ist der Einzige, der uns mit Gott versöhnen kann, weil er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und weil nur so Vergebung unserer Schuld möglich wird und wir nur so auf diesem Weg eine Beziehung zu Gott leben können. Und als Jesus seine Jünger fragt, weil ihn ganz viele Leute verlassen wegen der krassen Botschaft, die Jesus den Leuten damals weitergegeben hat, weil sie sich das anders vorgestellt haben mit Jesus, da fragt Jesus, sie wollt ihr auch gehen? Und da sagen die Jünger, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Nur bei Jesus gibt es Worte des ewigen Lebens. Er ist es wert, ihm nachzufolgen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn es uns nicht immer gut geht, aber er ist es wert, dass wir an ihm dranbleiben. Und vielleicht gilt diese Botschaft auch dir heute Morgen. Auch wenn es gar nicht um Druck oder Verfolgung gerade in deinem Leben geht, aber du vielleicht müde geworden bist, du Jesus gerade nicht erlebst und dir die Frage stellst, ist Jesus es wert? Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Ein drittes, wir können nicht schweigen, von Jesus zu erzählen. Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selber, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dazu möchte ich euch gerne ein weiteres Video zeigen von Bae aus Nordkorea.
우리가 갖고 있던 성경책은 발각되는 순간 처리되었습니다. 그리고 우리는 그리스도인이었기 때문에 머나먼 곳으로 추방되었습니다. 이제 결코 도망갈 수 없게 되었습니다. 여기서 일하는 것은 힘이 듭니다. 배급도 충분하지 않습니다. 우리는 항상 배고프고 또 아픕니다. 여기서는 살아남기 위해서 스스로 먹을 것을 찾아 나서야 합니다. 그러나 매일 아침 눈을 뜰 때 주 하나님의 임재를 느낍니다. 여전히 주의 종으로 섬길 수 있도록 강건하게 하시는 우리 아버지 하나님께 감사드립니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 어려운 기회로 최근에 국경을 넘어 다른 그리스도인들을 만날 기회가 있었습니다. 그들은 저에게 음식과 약도 주고 또 주님의 은혜로 성경책도 주었습니다. 그곳에 있었을 때 더 머물 수 있는 기회가 있었습니다. 제가 자유로워질 수 있는 순간이었습니다. 그러나 저는 저의 가족과 교회를 저버릴 수 없었습니다. 아무리 작은 교회라도 말입니다. 여러분의 입장에서 보았을 때 우리가 고통당하는 것이 저주처럼 보일지도 모릅니다. 그러나 우리는 이것을 축복으로 압니다. 아버지께로 가는 지름길이기 때문입니다. 그러나 공교롭게도 부탁이 하나 더 있습니다. 우리를 위하여 기도하는 분들에게 우리가 얼마나 감사한 마음을 가지고 있는지 전달해 주시기를 부탁드립니다. 우리는 여기서 건강하게 잘 견디겠습니다. 그리고 북한 땅에 계속해서 주님의 복음을 전하겠습니다. 여러분의 자매 울림.
Bae hat mich beeindruckt. Als sie in China war, hatte sie die Wahl. Sie hätte nicht zurückgehen müssen und andere tun das auch nicht. Jesus hat für jeden einen anderen Weg. Doch sie ging, um ihrem Volk weiter von Jesus zu erzählen, weil Jesus es wert ist. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Aber darum muss ich mir jetzt auch keine Gedanken machen, denn unsere Situation hier ist eine andere. Und die Frage ist, ob ich jetzt bereit bin. Und sollte es irgendwann auch einmal bei uns soweit sein, dann wird uns der Heilige Geist auch darin stärken. Die verfolgten Christen, mit denen wir sprachen, schreibt Nick Ripken in seinem Buch Gottes unfassbare Wege, haben uns gezeigt, die Freiheit an Jesus zu glauben und diesen Glauben weiterzugeben, hat nichts mit dem politischen System zu tun, in dem wir leben, und den bürgerlichen und politischen Freiheiten, die es uns gewährt oder verweigert. Es kommt schlicht auf unseren Gehorsam an. Der Preis dafür kann unterschiedlich hoch sein, aber es ist immer möglich, den Missionsbefehl von Jesus auszuführen. Viele von uns tun das im Kleinen, so wie es ihnen möglich ist. Nicht immer können wir dabei Früchte sehen. Pastor Yusuf erzählt über eine Erweckung in Algerien, wie viele Menschen es über einen längeren Zeitraum gebraucht hat, die keine Frucht gesehen haben, aber den Boden vorbereitet haben. Wie dann auf einmal Einzelne zum Glauben gekommen sind und durch sie schließlich eine Erweckung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Tausende und Tausende von Menschen, aber im Untergrund. Es beginnt mit einem kleinen Samen. Es beginnt mit unserer Bereitschaft. Es beginnt mit der Botschaft, Jesus ist es wert. Die Frage ist, sind wir davon überzeugt und wem erzählen wir von ihm? Und schließlich und zuletzt, Gebet verändert. Wenn wir im Februar unsere Serie über die Apostelgeschichte fortsetzen werden, dann werden wir sehen, wie die Jünger auf das Verbot des Hohen Rates reagiert haben. Und um ein bisschen zu spoilern, sie haben mutig gebetet, so dass die Erde gebebt hat. Und sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Und Pastor Yusuf sagt über die Erweckung in Algerien, unsere Strategie für Algerien ist Gebet und Fasten. Ich kenne keinen anderen Weg. Auch wir können mutig für die Menschen um uns herum beten, für unsere Stadt, für unser Land. Und wir können immer wieder für die Menschen beten, die ihren Glauben nur unter Druck leben und weitergeben können. Und wir haben heute Morgen gesehen, auch wenn die Situation immer wieder wenn wir von Wundern Gottes hören und sie uns ermutigen, ist es auf der anderen Seite nicht leicht, Jesus zu folgen in diesen Ländern. Menschen erleben Traumata. Es gibt Menschen, die bereit sind, für Jesus zu sterben, und sie alle brauchen unser Gebet. Immer und immer wieder. In 1. Korinther 12 lesen wir, wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit. Deshalb haben wir heute Morgen für Menschen gebetet, die in Ländern leben, wo es besonders viel kostet, Jesus nachzufolgen. Aber es gibt noch viele andere. Und was für diese Menschen gilt, das gilt genauso auch für uns, dass wir füreinander beten können und füreinander beten sollen. Gott erhört Gebet. Das sollten wir nicht unterschätzen. Jesus nachfolgen bedeutet auch Leiden. Jesus ist es wert, ihm nachzufolgen. Wir können nicht schweigen, von Jesus zu erzählen, und Gebet verändert. Und deshalb möchte ich jetzt gerne beten. Lasst uns dazu aufstehen. Jesus, wir sind bewegt von dem, was wir heute Morgen gesehen und gehört haben. Bewegt davon, wie Menschen für ihren Glauben leiden müssen. Und auch bewegt davon, was Menschen anderen Menschen antun können. Wir sind bewegt davon, wie du handelst und wie Menschen dich kennenlernen. Dass du ein großer Gott bist, der über allem steht. Dass du Wunder tust, dass du Heilung schenkst, dass du Befreiung schenkst. Dass Menschen wie Bäh sagen, sie erleben Hoffnung in dir und kehren deinetwegen in diese schweren Situationen zurück. Und anderen geht es anders, sie sind entmutigt, sie brauchen neue Kraft. Manche sitzen jetzt im Gefängnis. Jesus, wir beten noch einmal für all diese Geschwister und ganz besonders beten wir für Sarah und für Bäh, von denen wir heute Morgen im Video gehört und gesehen haben. Wir beten darum, dass sie deine Gegenwart gerade jetzt in diesem Augenblick spüren. Dass sie erleben, du bist bei ihnen. Und dass diese Hoffnung sie niemals verlässt, dass es sich lohnt, an dir festzuhalten. Weil du der einzige Weg zum Vater bist, weil du Vergebung und Versöhnung schenkst, weil du uns eine Hoffnung schenkst, die über dieses Leben hinausgeht. Dass sie das immer vor Augen haben. Und dass du sie aber auch stärkst in ganz praktischer Art und Weise und dass ja, du sie segnest, dass sie das erleben und dass sie Möglichkeiten und offene Türen finden, um ihren Glauben zu bezeugen und weitergeben zu können. Wir beten darum, dass auch in unserem Land Menschen dich kennenlernen als diesen guten Gott, der es wirklich wert ist, ihm nachzufolgen und an ihm festzuhalten. Und ich bete auch für all die, die heute Morgen hier sind oder am Livestream zuhören, die vielleicht sich gerade diese Frage stellen, weil es in ihrem Leben schwer ist, weil sie manche Dinge nicht verstehen und nicht einordnen können. Wir beten darum, dass du auch ihnen nahe kommst, dass sie dich wieder erleben, dass sie deine Güte in ihrem Leben erleben und auf das Kreuz sehen und auf das, was du für sie getan hast, auf das leere Grab, dass du Gott bist und es wert bist, an dir festzuhalten. Danke, dass wir das heute Morgen so mitnehmen können. Und dass wir mitnehmen können, für unsere Geschwister zu beten in diesen Ländern. Amen. Ihr dürft gerne stehen bleiben zu den nächsten Liedern, die wir miteinander singen wollen. Denn genau das wollen wir jetzt singen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?